Herzlich willkommen zu dem Talk Impulse Vive zu DTMF-Konverter in Relais-Technik von Goku. Er macht was mit Elektrotechnik und war auf den vergangenen Chaos-Veranstaltungen von diesen kleinen lustigen Feldtelefonen begeistert. Und wie es halt so ist, er hat nur mal kurz was geguckt und war ein bisschen interessiert und hat sich da was überlegt. Und darüber erzählt er uns das jetzt. Bitte.
Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist mein erster Vortrag auf der GPN und ich will euch was zu Telefonen und Relais erzählen. Ich gebe euch erstmal kurz so eine Übersicht über den Vortrag. Also ich mache eine kurze Introduction, sage euch dann was zu Telefonen, wie so eine Schaltung aussieht in einem Telefon. Dann, wie ich konkret rangegangen bin an den Schaltungsentwurf für mein Projekt. Und dann am Schluss zeige ich ein paar Bilder, dann mache ich noch eine Demo und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen kurz Zeit für Fragen. Wenn ihr zwischendurch kurze Verständnisfragen habt oder so, könnt ihr sie auch dazwischen stellen. Längere Fragen bitte am Ende, weil ich bin leider nicht dazu gekommen, den Vortrag so mal Probe zu halten. Deswegen weiß ich nicht, wie es mit der Zeit ist. Also längere Fragen bitte hinten. Dann wieso Telefon eigentlich? Also wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Wurde ja schon kurz gesagt, das hat mit der GPN zu tun, weil hier stehen ja diese Kästen rum, das sind Feldtelefone, hier der Fernfeldsprecher, Ortsbatteriebetrieb, Zentralbatteriebetrieb der Bundeswehr, nennt man auch Ackerschnacker und gibt es natürlich auch in anderen Designs, zumindest hier. Ja, und ich war auf einer GPN und habe das gesehen und dann dachte ich so, soll ich nicht, dann bin ich mal hin und die haben so eine Kurbel da rechts außen, dann bin ich mal hin und habe mal gekurbelt und den Hörer so ans Ohr gehalten und dann ging da so ein freundliches Wesen der Chaosvermittlung ran und ich war ganz erstaunt. Die Chaosvermittlung, die sitzt nämlich auch hier auf der GPN, die ist da, wo auch das MicroPoc ist und die haben da echt so eine alte Telefonvermittlung stehen, wo man so mit den Stöpseln quasi die Verbindung steckt, so wie früher das Fräulein vom Amt und ich fand das einfach so mega cool. Also ich war super interessiert und mir wie von der Chaosvermittlung hat alle meine Fragen beantwortet und hat mich so ein bisschen da eingeführt in das Thema und hat mir die Anlage erklärt und mich dann spontan zum Operator ausgebildet. Ja, und dann saß ich da später und habe selber den GPN-Besuchern so ein bisschen das erklärt und demonstriert, wie die Anlage funktioniert. Und das war einfach mega cool. Und letztes Jahr saß ich da auch und mitten in der Nacht, da war nicht so viel Traffic, da haben wir dann so eine Konferenzschaltung mit einigen Teilnehmern gemacht. Das ist schon cool. Und für mich war klar, ja, okay, ich will solche Feldtelefone auch haben. Ich habe mir zwei solche Dinger dann besorgt. Die kriegt man auf eBay, also falls ihr da Interesse habt, ist nicht so schwer ranzukommen. Und man braucht auch nicht diese Vermittlungszentrale, die die Chaosvermittlung hier auf die GPN stellt. Man kann die auch einfach mit einer Zweidrahtleitung verbinden, also von Feldtelefon zu Feldtelefon mit den Leitungen A und B. Und dann funktioniert das. Und so war das eine Weile lang im Einsatz bei mir in der Wohnung. Da kann man dann im Wohnzimmer kurbeln und dann klingelt es im Arbeitszimmer und umgekehrt. Dann kann man sich so anrufen. Ja, das war eigentlich ganz fein. Aber irgendwann ist in mir der Wunsch gewachsen, es wäre schon cool, so ein echtes Telefonat so mal zu führen. So echt im Sinne von, ich schließe es an die Fritzbox an und dann kann ich damit raus telefonieren. Man kann das anschließen, also auch an meine ziemlich moderne Fritzbox ist das ganz problemlos anschließbar. Gibt immer noch so eine analoge Telefonschnittstelle. Und die Sache ist, man kann in die eine Richtung problemlos telefonieren, also man kann angerufen werden, ja, dann klingelt das Feldtelefon auch, man kann da rangehen, aber man möchte ja vielleicht auch raustelefonieren und eine Nummer wählen, das hätte ich gerne gemacht. Und für diese FFOBZB-Geräte, da gibt es auch so einen Wählzusatz, den habe ich mir dann besorgt. Das ist einfach so eine Wählscheibe, wie ihr das kennt von alten Wählscheibentelefonen. Jetzt gibt es nur ein Problem. Das ist halt alte Technik und früher hat man das so gemacht, dass man Impulswahl benutzt hat bei Wählscheiben. Also Wählscheiben machen Impulswahlverfahren. Und so moderne Geräte wie diese Fritzbox, die wollen in der Regel Mehrfrequenzwahl. Das sind diese Töne, dieses Dü-dü-dü-dü-dü, kennt ihr bestimmt alle. Ja, und dann dachte ich, okay, irgendwie muss ich das da, das muss irgendwie funktionieren. Dann baue ich mir da irgendwie so einen Konverter. Und ich habe dann Hepster, einem Kollegen von mir, begeistert von der Idee erzählt, so, hey, ich habe diese Feldtelefone, der war auch bei der Chaosvermittlung, fand das auch sehr geil. Und habe ihm so gesagt, ja, ich nehme da einfach einen Mikrocontroller, der samplet dann irgendwie die Leitung und dann generiert die Frequenz und so. Und ich gucke den so an und er guckt mich so an und er so, ach. Und ich so, wie ach. Und er so, ja gut, man muss ja nicht immer gleich so einen Mikrocontroller draufwerfen. Es gibt ja vielleicht auch noch andere Lösungen. Und dann dachte ich so, ja gut, natürlich kann ich mir irgendwas überlegen. Also in die Zeit passen würden ja Relais. Also vielleicht könnt ihr es auch mit Relais machen. Also das war echt meine Irritation in dem Moment, hat dafür gesorgt, dass das Projekt überhaupt entstanden ist. Also vielen Dank, Hepster. Ich habe auch genau diese Relais übrigens, die ihr hier seht, benutzt. Das ist von Omron, das G2R2, hat zwei Wechsler drin. Und warum habe ich die genommen? Naja, die sind, also sie waren erschwinglich und sie sehen cool aus, weil man kann reingucken und sie machen laut Klack. Und darum geht es mir halt schon auch. Ja, also so viel zur Motivation des Projekts. Dann erzähle ich euch jetzt kurz was über so Basics und angefangen mit der AB-Schnittstelle. Also die AB-Schnittstelle ist diese Verbindung, die man bei der Telefonie halt hat. Also die Leitungen heißen A und B. Und damit stellt man die Verbindung jetzt üblicherweise zwischen einer Vermittlung und einem Telefon her und kann eben den Rufwunsch der Vermittlung melden und kann über diese Schnittstelle auch sagen, wen man denn gerne rufen möchte. Und man kann angerufen werden und noch viele extra Sachen. Auf jeden Fall Merkmale dieser AB-Schnittstelle sind unter anderem die Ruhe-Gleichspannung, das waren hier in Deutschland typischerweise 60 Volt Gleichspannung. Die Fritzbox, die macht 32 Volt, habe ich gemessen, also meine zumindest. Und die A-Leitung ist negativ, das hat historische Gründe mit Korrosion und sowas. Dann, wenn die Vermittlung dem Teilnehmer mitteilen möchte, dass da ein Gespräch gerade kommt, dann prägt sie eine Rufwechselspannung auf. Das waren 50 Volt AC. Mit 25 Hertz. 25 Hertz deswegen übrigens, damit diese elektromechanischen Wecker, die da drin sind, auch schön klingen. Also mit 50 Hertz ist es ein bisschen zu schnell, mit 25 Hertz hört sich das viel besser an. Die Fritzbox, die macht es auch wieder mit 32 Volt AC, aber auch mit 25 Hertz. Voll cool. Ja, und wenn dann der gerufene Teilnehmer seinen Hörer abnimmt, also von dieser Gabel irgendwie abnimmt, dann wird ein Stromkreis geschlossen, dann fließen da so um die 20 Milliampere. Und das ist im Wesentlichen jetzt mal, sind das die Basics für die AB-Schnittstelle. So, dann zu dem Aufbau von so einem typischen Wählscheibentelefon. Das sieht so aus. Ihr habt links wieder diese Leitungen A und B. Und ihr seht direkt an den Klemmen über einen Kondensator gekoppelt den Wecker. Also das ist das, was so brrrr macht. Und das heißt, die Rufwechselspannung geht da durch, aktuiert den Wecker, die Gleichspannung eben nicht. Das nächste Relevante ist, das ist dieser Schalter, dieser Schließerkontakt, wo GU dran steht. Das ist nämlich der Gabelumschalter. Das ist bei einem Telefon also der Schalter, der entscheidet, ob ihr den Hörer aufgelegt habt oder nicht. Also wenn er quasi aufliegt in Ruhestellung, dann ist der Gabelumschalter geöffnet. Deswegen ist der so dargestellt hier. Und auf der rechten Seite, da habt ihr dann das Mikrofon. Da fließt dann quasi so ein Strom durch und schließt die Stromschleife. Und ihr habt über so ein Trafo angebunden den Lautsprecher und noch eine Netznachbildung. Diese Schaltung mit dem Trafo und Netznachbildung, die nennt man Gabelschaltung und die ermöglicht es, dass ihr quasi nur über diese zwei Leitungen quasi in beide Richtungen miteinander reden könnt, was eigentlich eine sehr coole Sache ist. Ja, dann die nächsten relevanten Sachen sind diese Schalter, wo NSI und NSA dran steht. So eine Wählscheibe heißt nämlich im Fachjargon eigentlich Nummernschalter. Und NSI, das ist der Nummernschalter Impulskontakt, und NSA ist der Nummernschalter Arbeitskontakt. Wenn ihr so eine Wählscheibe nehmt und die so aufzieht, dann schließt ihr damit erstmal diesen Nummernschalter Arbeitskontakt. Warum ist es so? Einfach, weil wenn die Impulse da generiert werden, die ja Leitungsunterbrechungen sind über diesen NSI-Schalter, über diesen Impulskontakt, dann wäre das mega laut, wenn ihr das hören würdet. Deswegen wird einfach die Telefonschaltung, der rechte Teil davon, einfach kurz geschlossen, damit ihr dieses mega laute Klackern da nicht hört. Also der Arbeitskontakt schließt es kurz, und dann, wenn ihr den ablaufen lasst, den Nummernschalter, und der so sich zurückdreht, dann öffnet halt immer kurz für jeden Impuls dieser Nummernschalter Impulskontakt und signalisiert der Vermittlung die Ziffer, die ihr halt wählen wollt. Also für die Ziffer 1 gibt es eine kurze Unterbrechung, für die Ziffer 2, 2. Für die Ziffer 0 gibt es dann 10 solche Unterbrechungen. So, dann erkläre ich euch jetzt kurz, wie das eigentlich aussieht, die Impulswahl, also wie wirklich die Waveforms jetzt aussehen. Ich habe hier dargestellt die Spannung zwischen der Ader B und A und unten den Schleifenstrom. Und hier ist jetzt quasi ein komplettes Gespräch, so ein kompletter Gesprächsverlauf, also Aufbau, Gespräch und Abbau dargestellt. Und ich erzähle euch jetzt mal kurz was über die einzelnen Phasen dieses Gesprächs. Ganz am Anfang, da passiert gar nichts. Da ist quasi alles inaktiv. Wir haben die Ruhe-Gleichspannung zwischen den Leitungen B und A. Und es fließt kein Schleifenstrom, der ist bei 0. Hörer liegt auf, es passiert nichts. So, jetzt möchte ich wählen. Das heißt, erstmal nehme ich den Hörer ab. Dadurch wird quasi dieser Gabelumschalter aktuiert und es fließt ein Schleifenstrom. Und die Spannung, die bricht ein, halt auf einen Wert. Das hängt vom Telefon ab. Ist auch gar nicht so relevant, das sind ein paar wenige Volt. Die Sache ist bei der ganzen Technik, ob das jetzt 60 Volt, 32, 80, spielt alles eigentlich gar keine Rolle, weil es funktioniert trotzdem. Das ist auch echt cool. Also die Spannung bricht so ein bisschen zusammen. Dann möchte man ja wählen, dann zieht man diese Wählscheibe so auf. Dabei wird der Arbeitskontakt geschlossen, schließt das Telefon wirklich hart kurz. Deswegen sinkt die Spannung natürlich auf 0 Volt, der Schleifenstrom ist immer noch da. Dann lasst ihr den Nummernschalter los, der läuft zurück, generiert seine Impulse. Und zwar sind es jetzt in dem Fall hier 4 kurze Unterbrechungen der Stromschleife, das heißt, da geht 4-mal der Strom kurz auf 0 und die Spannung hopst zurück auf die Ruhegleichspannung. Und wenn dieser Prozess dann zu Ende ist, und der ist dann zu Ende, wenn die Interdigit Pause eingehalten wurde, das heißt, wenn für die Dauer von 2 solchen Impulsen kein Impuls mehr kam, dann steht fest, dass die Ziffer 4 hier gewählt wurde. Dann passiert kurz nichts, weil der Mensch kurz braucht, um wieder da in den Nummernschalter zu greifen und den aufzuziehen. Und wenn er ihn aufzieht, wieder Spannung auf 0. Dann lässt er den wieder ablaufen. Hier sind jetzt 2 kurze Unterbrechungen, das heißt, 2-mal hopst die Spannung auf die Ruhegleichspannung, 2-mal der Schleifenstrom auf 0. Und danach reden die Leute miteinander. Das heißt, währenddessen fließt einfach der Schleifenstrom. Und irgendwann ist das Gespräch beendet, dann legt man einfach auf. Dann hat man wieder die Ruhegleichspannung, kein Schleifenstrom. Und das ist im Prinzip, so funktioniert das mit so einem Wählscheibentelefon. Wichtig ist auch das Timing. So ein Impuls hat eine Periodendauer von 100 Millisekunden und einen Duty-Cycle von 62%. Manche Fritzboxen sind da picky. Also ich habe übrigens festgestellt, meine Fritzbox, die ich daheim habe, die kann eigentlich das Impulswahlverfahren. Das habe ich nur erst später gemerkt. Da war ich dann schon am Basteln und das hat mich dann auch nicht abgehalten. Also ja, und ich habe aber festgestellt, die ist wirklich sehr picky, die rejected manche Ziffern, wo ich eigentlich mit dem Ostsi sehe, sieht eigentlich total sauber aus, weiß ich nicht genau. So, auf jeden Fall, jetzt erzähle ich euch noch was zu einem anderen Wählverfahren, nämlich der Mehrfrequenzwahl. Ihr kennt ja alle so einen Tastenwahlblock. Und die Mehrfrequenzwahltechnik, die ich euch erklären will und die sehr verbreitet ist, das nennt man DTMF, also Dual Tone Multiple Frequency. Heißt so, weil man für, also weil man diesen Tastenwahlblock hat und da hat man Spalten und Zeilen und man ordnet einfach jeder Spalte und jeder Zeile eine Frequenz zu. Und wenn ich jetzt eine Taste drücke auf diesem Tastenwahlblock, dann werden einfach diese zwei Frequenzen von Spalte und Zeile auf die Leitung aufgeprägt, entweder so lange, wie ihr diese Taste drückt oder einfach nur eine gewisse Dauer, so ganz kurz, dann macht es Piep und dann ist, dann weiß die Vermittlung, was ihr gewählt habt. Es geht auch viel schneller als diese als das Impulswahlverfahren. Wenn ihr da eine Null wählt beim Impulswahlverfahren, dann kommen ja 10 Impulse und dann habt ihr noch 2 Impulsperioden für die Interdigit Pause. Das heißt, dann sind es 1,2 Sekunden nur für die eine Ziffer. Also DTMF ist schon echt viel schneller. So, und früher gab es noch was weiteres bei diesen Tastenwahlblöcken. Da gab es nämlich echt so Telefone, die hatten dann noch eine Spalte. Es gibt nämlich bei dem DTMF eigentlich noch eine vierte Spalte und das waren die Tasten A, B, C und D. Die waren für Sonderfunktionen da. Da konnte man irgendwelche fancy Sachen machen mit der Vermittlung oder mit seiner Telefonanlage. Nur, dass ihr das wisst, also der Vollständigkeit halber. So, dann gehen wir jetzt weiter zum Schaltungsentwurf. Ich habe mein Projekt folgendermaßen unterteilt. Ich dachte mir, ich mache eine Platine, die ist dafür da, einfach so diese Impulse zu zählen. Der soll dann halt klack, 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 klack machen, je nachdem, was für Impulse da reinkommen und soll mir rausgeben, in welcher Spalte und in welcher Zeile ich jetzt bin auf meinem Tastenwahlblock, weil dann weiß ich ja, welche Frequenzen ich auszugeben habe. Dann habe ich eine Steuerungsplatine. Die ist dazu da, die Steuersignale, die ich halt brauche, für die Zählplatine zu generieren. Und dann eine Frequenzplatine, die mir die Frequenzen generiert. Und so wie ihr das hier unten seht, ist das verheiratet. Also die Steuerungsplatine, die ist halt zwischen Vermittlung und Telefon, generiert das alles. Und ja, dann hat man die Zählplatine, die Frequenzplatine und es fließt da alles schön hin und her. So, erstmal jetzt zur Zählplatine. Wie habe ich das gemacht? Also wir haben diesen Tastenwahlblock und mit diesen Spalten und diesen Zeilen und ich dachte mir so, okay, also für einen Impuls bin ich in Spalte 1, Zeile 1, 2 Impulse bin ich Spalte 2, 3 Impulse Spalte 3. Bei 4 Impulsen bin ich dann ja bei der 4, das ist schon wieder die nächste Zeile, aber die erste Spalte, also quasi das geht immer so zyklisch, kann man also mit einem Ringschieberegister eigentlich machen. Also wenn man so ein Ringschieberegister hier jetzt mit so D-Flip-Flops hat und man würde das so initialisieren, dass hinten eine 1 gespeichert ist und vorne die 2 Nullen und jetzt würde ein Impuls auf dieses Clock-Signal, also auf diesen Clock-Eingang kommen, dann würde ja die 1 nach vorne rutschen und ich wäre für einen Impuls in der ersten Spalte. Und dann könnte ich da meine Spalten immer so durchklickern, das würde also funktionieren. Mit den Zeilen geht es im Prinzip genauso, wenn ich möchte, dass dieser Prozess zyklisch ist, kann ich das so auch machen. Dann nehme ich einfach 4 Flipflops, speichere hinten wieder die 1 rein. Das heißt, da bin ich, wenn ein Impuls reinkommt, dann in der ersten Zeile. Ja, und was ist das Clock-Signal für dieses Zeilenschieberegister? Naja, einfach, wenn ich einen Überlauf habe von meinem Spaltenschieberegister, dann will ich ja, dass eine Zeile quasi hochgezählt wird. Also verbinde ich das einfach so und vorne feed ich rein, was jetzt quasi an meine Steuerungsplatine mir als Pulse-Signal generiert. Also das geht dann für jede Leitungsunterbrechung, geht dieses Pulse-Signal kurz auf 1 und wieder auf 0 und dann zählt es und vorne geht die 1 nach vorne in dem Ringschieberegister und unten geht es auf den Clock-Eingang dieser D-Flipflops und dann geht da auch die 1 nach vorne für die erste Zeile. So, wie speichert man jetzt überhaupt irgendwas? Also ich möchte jetzt quasi so Flipflops mit Relais machen. Wie macht man das eigentlich? Ich erzähle jetzt euch einfach, wie ich daran gegangen bin und wie man das macht. Ich weiß inzwischen, man kann es auch effizienter machen, aber ich habe sehr viel Gefallen daran gehabt, mir das quasi selber auszudenken und einfach auszuprobieren. Und ich dachte mir halt so, okay, also wenn ich möchte, dass ein Relais im eigenen Zustand, also in dem Zustand, wo es ist, einfach so bleibt, dann kann ich das ja quasi so machen. Also das hier ist so ein, das Symbol von einer Relaisspule. Ihr habt hier oben diesen Schließerkontakt und die gestrichelte Linie heißt, dass der Kontakt aktuiert wird durch diesen Elektromagneten, durch die Relaisspule. Also wenn ich es jetzt irgendwie hinbekäme, dass die Spule aktuiert würde, dann würde der Schließer schließen und dann wäre das quasi ein selbsthaltendes Relais. Ist noch nicht so ganz praktisch, weil ich möchte ja auch Null wieder reinspeichern können, ohne einen Kurzschluss zu machen. Also dachte ich, okay, dann mache ich da einen Widerstand rein und jetzt kann ich im Prinzip, wenn ich dann eine 1 an die Klemme oben anlege, eine 1 in das Relais speichern, weil das zieht ja dann an, schließt den Kontakt und dann hält es sich selber über den Widerstand. Und wenn ich eine 0 reinspeichere, also by the way, 1 heißt bei mir immer 12 Volt und 0 heißt immer Ground, also wenn ich jetzt da Ground anlege, dann fällt das Relais ab, der Kontakt öffnet wieder und dann ist es wieder im nicht aktuierten Zustand. Wenn ich jetzt mehrere solche Speicherrelais miteinander verschalten möchte, dann ist es hilfreich, wenn ich ein sehr niederohmiges Signal habe, ein niederohmiges Ausgangssignal, und meine Relais, die ich ausgewählt habe, die haben ja ohnehin zwei Wechsler, also zwei Umschalter drin. Deswegen nehme ich einfach den zweiten Schalter und damit gebe ich in Abhängigkeit vom Relaiszustand eben 12 Volt oder 0 Volt aus. Und so habe ich dann ein niederohmiges Signal, um quasi die nächste Stufe wieder schalten zu können. Ja, und das, was ich jetzt hier gezeigt habe, das nenne ich jetzt Speicherrelais. Das hat also einen Eingang, einen Ausgang. Ich kann in den Eingang eine 1 oder eine 0 reintun. Oder ich kann quasi die Leitung offen lassen, also nichts anlegen. Und dann bleibt das Relais einfach in dem Zustand, in dem es halt vorher war. Und an dieser Out-Klemme, da kommt ein niederohmiges Signal raus, was ich benutzen kann, um weitere Relais zu schalten. Oh, ich sehe, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Dann mache ich das mal. Ich nehme jetzt einfach zwei solche Speicherzellen, weil ich muss ja in so einem Ringschieberegister oder in so einem Flipflop muss ich irgendwie erreichen, dass ich quasi einen Wert übernehmen kann oder eben nicht übernehmen kann. Also dass quasi, wenn ich nicht übernehmen möchte, dann soll in der Speicherzelle der alte Wert drin stehen bleiben, ohne dass quasi vorne der neue Wert schon reinfließt. Das habe ich jetzt so gelöst und ich gehe mit euch jetzt mal kurz durch, wie das jetzt ablaufen würde. Ihr habt da oben diesen Init-Eingang, der wird bei mir benutzt zum Initialisieren von diesem Flip-Flop. Angenommen, ich mache da jetzt eine 1 rein, dann wird unten diese Spule aktuiert, der Schalter wird geschlossen, dann wird auch der zweite Schalter des Relais umgelegt und dann gebe ich quasi wieder die 1 raus. Die geht jetzt oben über diesen Normally Closed Contact in das andere Speicherrelais rüber, aktuiert da die Spule, schließt den Kontakt, legt diesen Wechselschalter um und dann kommt auch eine 1 raus. Also ich kann mit diesem Init-Signal jetzt mein Relais erstmal initialisieren im Ruhezustand. Und ich kann das Init-Signal dann auch wieder wegnehmen und dieser Zustand bleibt so gespeichert, ist ein selbsthaltendes Relais da links. Und das bleibt auch so, dieser Zustand, wenn an dem Init-Signal jetzt zum Beispiel eine 0 reinkommen würde. So, und was ist jetzt, wenn ein Taktsignal kommt? Wir nehmen es mal an, da kommt jetzt ein Taktsignal, da schaltet jetzt oben dieses Relais um. Das nenne ich übrigens Transferrelais, nur falls ich den Begriff mal benutze. Und diese 0 fließt jetzt quasi dann nach unten und das Relais unten hat jetzt keine 12 Volt mehr, fällt also ab, öffnet diesen Schalter, dann geht wieder der Schalter in Ruhestellung, der zweite. Und jetzt ist aber dieser Kontakt oben beim Transferrelais geöffnet. Das heißt, da fließt jetzt nichts mehr weiter, aber im zweiten Speicherrelais, da ist ja immer noch dieses Selbsthaltungsprinzip aktiv und das Relais bleibt in diesem Zustand. Also jetzt quasi kann ich vorne einen Wert reinspeichern und hinten kommt der noch nicht raus, also hinten wird weiterhin der alte Wert ausgegeben. Ja. So, und dann kann auch das Clock-Signal wieder auf 0 gehen und es würde in diesem Zustand bleiben. Nee, gar nicht wahr. Ja, ihr seht es gleich. Also es würden wieder diese Schalter umgelegt werden. Jetzt jetzt ist dieser rechte Schalter von dem Transferrelais wieder geschlossen und die 0 kann quasi da so rüberfließen, dann fällt auch in der rechten Speicher, beim rechten Speicherrelais das Relais wieder ab und es kommt am Schluss wieder eine 0 raus. Ja, also das war jetzt dieser Zyklus, wie man da quasi sowas reinspeichern kann. Und jetzt in dem Zustand ist auch wieder egal, was an dem In-Signal ist, also auch wenn da eine 1 wäre, ich halte den Zustand, der jetzt gerade aktiv ist. Dieses ganze Ding, was wir jetzt gemacht haben, also mit diesen In- und Clock-Eingängen, mit dem Init-Eingang und dem Ausgang, das ist im Prinzip dann das D-Flip-Flop. Sieht so aus und verhält sich auch wie gewünscht und ich kann es initialisieren. Und da nehme ich einfach mehrere davon und baue damit meinen Schieberegister auf und dann habe ich im Prinzip so rein theoretisch jetzt mal diese Schaltung. Initialisiert muss die halt noch werden. Das mache ich so, dass ich halt über den Init-Eingang von den hinteren Relais eine 1 reinspeichere und bei den vorderen Relais, da nehme ich einfach die Versorgungsspannung weg. Dann gehen die auch auf 0 und es spart mir einfach Relais, es so zu machen. Also ich bräuchte sonst noch 2 Relais zum Initialisieren und so kann ich die weglassen. Gut. Dann machen wir weiter mit der Steuerungsplatine. Ich brauche noch ein paar Steuersignale für meine Zählplatine. Diese Steuersignale sind Supply, Reset, Pulse und Tone. Das Supply-Signal, das ist quasi die Versorgungsspannung für meine ganze Schaltung, die aber nur dann da ist, wenn auch wirklich die Schaltung, also wenn jemand den Hörer abnimmt, dann soll irgendwie Supply da sein, also 12 Volt, damit die Schaltung anspringt. Dann will ich ein Reset-Signal haben, um meine Zählplatine zu initialisieren. Dann dieses Pulse-Signal, was mir quasi das Öffnen der Stromschleife als 1 quasi dann repräsentiert, sodass ich diese Impulse zählen kann. Und dann noch das Tone-Signal. Das Tone-Signal ist dazu da, das markiert quasi den Moment, wo die Frequenzen, die ausgewählt werden, wirklich auf die Leitung gegeben werden. Ja, und ich muss diese Signale ja irgendwie generieren und die leite ich alle ab von diesem einen Signal oder von diesem einen Relais, das ist das Line-Relais und das ist einfach in Schleife geschaltet zwischen Vermittlung und Telefon und das heißt, immer wenn die Stromschleife geschlossen ist, dann zieht es an und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe unten hingeschrieben, welches ich benutzt habe, das hat bei mir einfach gut funktioniert mit der Fritzbox, falls ihr damit rumspielen wollt. So, und jetzt erkläre ich euch mal, wie ich zu diesen Steuersignalen komme, also wie ich die ableite. Also das ist, wie gesagt, mein Line-Signal. Ich habe jetzt nochmal so diesen Wählverlauf hier dargestellt. Ihr seht also, da nimmt ihr meinen Hörer ab, dann ist die Stromschleife geschlossen, das Line-Relais zieht an, dann habe ich die kurzen Unterbrechungen für die 4, dann nochmal die Unterbrechungen für die 2 und dann legt jemand auf. So, das Supply-Signal, das soll so aussehen. Das heißt, sobald der Hörer abgenommen wird, soll das auf 1 gehen. Und es sollte eigentlich die ganze Zeit dann auf 1 bleiben, bis jemand den Hörer wieder auflegt. Es hat noch ein bisschen Verzögerung und das hat gewisse Effekte, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Wie generiere ich mir dieses Supply-Signal? Ich habe mir Folgendes gedacht und sage euch jetzt erstmal, dass ich hier eine andere Darstellung jetzt benutzt habe. Ich habe vorhin diese gestrichelten Linien immer gemacht zwischen Relaisspule und Kontakt. Hier habe ich jetzt was gemacht, das nennt man Detached Contact Notation. Das heißt, ich habe an die Relaisspule was dran geschrieben und an den Kontakt und deswegen gehören die zusammen. So kann man viel übersichtlichere Schaltpläne machen. Das haben die Bell Laboratories eingeführt. Ja, und ich habe jetzt hier auf der rechten Seite dieses Supply-Relais und da habe ich einfach einen Kondensator noch dran geklatscht, sodass wenn dieser Line-Kontakt kurz wieder öffnet, weil die Stromschleife unterbrochen wird, dann ist da noch ein bisschen Ladung da, um dieses Supply-Relais zu halten. Das heißt, das überbrückt quasi diese kurze Zeitdauer von den Unterbrechungen und das Supply-Relais bleibt da aktiv. Dieser Doppelpfeil, das sind konstante 12 Volt, die kommen aus dem Steckernetzteil und sind einfach immer da. Und das, was da rauskommt, das sind die geschalteten 12 Volt und damit versorge ich dann quasi den ganzen Rest meiner Schaltung. So, dann das Pulse-Signal, das ist ganz einfach. Da nehme ich einfach so einen Öffnerkontakt von meinem Line-Relais und schalte damit die Versorgungsspannung, also diese geschalteten 12 Volt. Das heißt, immer wenn Supply da ist und wenn Line, wenn dieser normally closed Kontakt öffnet, dann habe ich quasi so einen Puls, genau. Und ihr seht jetzt so ein Artefakt hinten, weil dieses Supply-Signal noch ein bisschen länger auf 1 ist, habe ich dann auch so ein das Pulse-Signal dann nochmal auf 1. Ist eigentlich nicht erwünscht, aber es macht auch keinen negativen Effekt, wie ihr gleich sehen werdet. So, dann habe ich noch das NUM-Signal. Das ist nur ein Hilfssignal, was ich benutze. Das zeigt mir an, dass jetzt gerade eine Nummer gewählt wird. Das heißt, immer wenn da so Unterbrechungen reinkommen, dann soll das auf 1 gehen und quasi wenn dann der Wählvorgang dieser einen Ziffer fertig ist, dann darf es wieder auf 0 gehen. Und es hat hinten auch so ein Artefakt, was nicht so schlimm ist. Gemacht habe ich so, ich nehme einfach das invertierte Line-Signal mit diesem Öffnerkontakt und mache da einfach wieder so einen Kondensator dran, dass also diese kurzen Unterbrechungen überbrückt werden. Und schalte auf die Weise die 12 Volt auf das NUM-Relais und dann habe ich quasi genau dieses Signal, was ich möchte. Dann will ich noch mein Tone-Signal haben. Das Tone-Signal generiere ich so, dass quasi immer wenn ich gerade eine Ziffer wähle, aber nicht diese Impulse gerade noch aktiv da reinkommen, dann möchte ich, dass das Tone-Relais anzieht. Also immer am Ende, wenn quasi mein NUM-Signal noch gerade 1 war und die Impulse von dem Line-Relais nicht mehr da sind und habe ich auf die Weise gemacht, also wieder so ein Kondensator an das Tone-Relais, der aber entladen werden kann über diesen Öffnerkontakt von dem Line-Relais. Und dann fehlt jetzt nur noch ein Signal, das ist das Reset-Signal und das ist wirklich ganz einfach. Ich will einfach dann ein Reset machen und meine Schaltung initialisieren, wenn ich nicht gerade eine Nummer wähle und wenn nicht gerade ein Ton ausgegeben wird, dann darf meine Schaltung immer dieses Reset-Signal haben. Ist also so in Relais-Technik sehr einfach realisiert. Alright, also dann haben wir jetzt einen Block. Wenn man das alles in diesen Block reinpackt, da schließt man die Vermittlung an, das Telefon an, das kriegt die konstanten 12 Volt rein und gibt mir diese Supply, Reset, Pulse und Tone-Signale raus. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, so sieht die Schaltung aus, von der ich das alles ableite. Na, das stimmt nicht ganz. So sieht sie eigentlich aus. Da sind noch zwei Änderungen drin, und zwar einmal dieses U-Relais, das zieht immer dann an, wenn mein Supply-Signal auf 1 ist, also wenn ich Versorgungsspannung habe. Und das mache ich deswegen, dass die Fritzbox, die in meinem Fall ja auf der Vermittlungsseite ist, denkt, dass die Stromschleife immer geschlossen ist. Das heißt, immer wenn quasi ich den Hörer abnehme und da irgendwas mache, dann denkt die Fritzbox, die Stromschleife ist geschlossen. Das mache ich deswegen, damit die nicht auch diese Impulse hört, damit die nicht die Leitungsunterbrechungen mitbekommt, weil meine Fritzbox, die kann ja auch Impulswahlverfahren und sie kann DTMF, aber sie soll nur auf das DTMF hören und sich nicht verwirren lassen von irgendwelchen Leitungsunterbrechungen. Also deswegen dieser Schalter. Ja, und dann habe ich noch dieses Z-Relais, das ist das Unterbrechungsrelais. Und ja, es ist nicht ganz richtig, dass ich bei dem Projekt nichts mit Mikrocontrollern machen will. Weil der Mikrocontroller, der hat ein bisschen mehr Features als jetzt meine Schaltung. Der kann nämlich auch den Unterschied zwischen der normalen Situation, wenn der Hörer abgenommen ist, und der Situation, wenn der User den Nummernschalter so aufzieht, unterscheiden. Weil dieser Nummernschalter beim Aufziehen schließt er ja quasi das Telefon kurz, dann geht die Spannung auf 0 Volt zwischen B und A. Und das kann der Mikrocontroller detektieren. Und das heißt, dann kann ich dem Mikrocontroller sagen, zum Beispiel indem ich den Nummernschalter aufziehe, kurz warte, und das kriegt er dann halt mit, dass das ein bisschen dauert, und dann lasse ich die Ziffer ablaufen, dann kann ich zum Beispiel so eine Komfortfunktion wie eine Kurzwahl implementieren. Ne? Also ich ziehe die 1 auf, warte kurz, lasse dann den Nummernschalter los und dann weiß der Mikrocontroller, der User möchte jetzt diese ellenlange Nummer wählen. Und dann tut der Mikrocontroller einfach das Z-Relais aktuieren und quasi die Nummer selbstständig wählen. Und meine Relais-Schaltung kriegt es dann mit und dann funktioniert der ganze Rest wie gehabt. Aber ich muss halt nicht als User die lange Nummer selber eingeben. Und ich kann da natürlich auch sowas wie Stern und Raute machen. Das wäre mit einer Wählscheibe auch nicht möglich, weil die ja da nicht drauf sind. Okay, dann brauche ich jetzt als letzten Step noch Frequenzen, die ich irgendwie ausgeben kann. Wie mache ich das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mein erster Ansatz war eigentlich so Tonräder, wie man es auch in der Hammond-Orgel hat. Wäre eigentlich ein sehr cooler Ansatz. Ich habe da auch, also man kann diese so Zahnräder auch kaufen, aber die sind dann in der Regel so 1 Zentimeter dick und massiv schwer. Falls da jemand Kontakt hat, mir so irgendwie dünne Custom-Zahnräder irgendwie zu fräsen oder sowas, könnt ihr euch ja melden. Man kann auch ein Relais in Summerschaltung machen, aber wenn ich Frequenzen um die 2 Kilohertz oder 1-2 Kilohertz generieren will und so ein Relais vielleicht eine angegebene Lebensdauer von irgendwie 20.000 Schaltzyklen hat oder sowas, dann ist das halt echt schnell erreicht. Ja, eine andere Methode ist ein Glimmlampen-Oszillator. Man kann nämlich so eine Glimmlampe nehmen und einen Kondensator daneben klatschen und der Kondensator wird geladen über eine Spannung, bis quasi die Glimmlampe zündet und dann entlädt die den Kondensator ja wieder, bis die Spannung fällt unterhalb der Brennspannung und dann verlischt die Glimmlampe wieder, dann lädt sich wieder der Kondensator. Und das habe ich auch ausprobiert die letzten Tage. Also ich habe jetzt tatsächlich vor 1,5 Tagen quasi diese Schaltung gelötet. Die Sache ist, die ist, so wie ihr das seht jetzt von dieser Schaltung, die ist natürlich abhängig von der Versorgungsspannung, die da reinkommt, weil umso schneller wird eben dann der Kondensator geladen, wenn die Versorgungsspannung höher ist. Also ich kann die Frequenz dieses Oszillators beeinflussen mit der Versorgungsspannung, deswegen muss die ziemlich stabil sein. Und die Netzspannung, also ich brauche ein bisschen höhere Spannungen für so Glimmlampen, die Netzspannung aus der Steckdose, die ist ja auch nicht immer super konstant, ne? Die kann mal ein bisschen höher sein, mal ein bisschen niedriger. Deswegen habe ich auch eine Spannungsstabilisierung mit Glimmlampen gebaut. Funktioniert so, ich nehme L und N, tue das gleichrichten und mit einem Sieb L kogletten. Da ist noch so ein Bleeder-Resistor. Und jetzt habe ich einfach analog von so einer ganz billigen Spannungsstabilisierung mit einer Z-Diode einfach sowas mit 3 Glimmlampen gemacht, einfach einen Widerstand und diese 3 Glimmlampen. Und da kann ich jetzt ein Signal abgreifen, das hat dann ziemlich gute 170 Volt und bleibt dann auch, wenn vorne die Netzspannung quasi ein bisschen mal um 10, 20 Volt irgendwie sich verändern würde, bleibt es trotzdem ziemlich gut bei 170 Volt, kann ich also gut verwenden als Versorgungsspannung für meine Oszillatoren. Erster Ansatz für den Oszillator war so, also einfach so ein Potti, Kondensator, Glimmlampe. Die Sache ist, wenn ich an der Stelle, wo ich die Klemme eingezeichnet habe, ein Signal abgreife, dann fließt da ja Strom raus und das verstimmt dann wieder den Oszillator. Das hat gar nicht gut funktioniert. Deswegen dachte ich, ich nehme einfach den Strompuls, der hier erzeugt wird, wenn die Glimmlampe zündet, und greife das dann als Spannung ab. Und das kann man machen, aber das sind echt so ganz harte Spikes, wo dann da ein Strom fließt durch diesen 10K-Widerstand und der den Kondensator entlädt über die Glimmlampe. Und dann ist wieder lange nix und dann ist wieder so ein Spike, also ganz was ganz anderes als Sinus, also was ganz anderes, als ich gerne hätte für meine DTMF-Frequenzen. Naja, ich habe es jetzt mal auf die Schnelle einfach mit einem RC-Glied getiefpasst und dieser Kontakt, der steht dafür, dass ich ja noch auswählen muss, welche Frequenz ausgegeben wird auf die Telefonleitung, und mit diesem Übertrager gebe ich es dann wirklich auf die Telefonleitung. Also ich schleife die Sekundärseite des Übertragers einfach zum Beispiel in die A-Leitung ein und kann damit dann meine Frequenz aufprägen. Ja, dann zeige ich euch jetzt ein paar Bilder und mache dann noch eine kurze Demo, wenn die Zeit da ist. Ich glaube, ein paar Minuten haben wir dafür. Das hier ist erstmal die Steuerungsplatine. Ihr seht das schwarze Relais, das ist das, was halt gut funktioniert hat mit meiner Fritzbox. Das ist das Line-Relais, das habe ich quasi hinten dran dann noch 2-mal kopiert, weil ich mehr Schalter brauchte. Hinten sind dann das Supply-, Num- und Tone-Relais, vorne diese U- und Z-Relais-Geschichten. Und dann habe ich noch diese 2 Schalter. Mit dem linken blauen Schalter kann ich quasi die Stromschleife schließen und quasi so abnehmen simulieren. Dann brauche ich quasi kein Telefon. Mit dem rechten Schalter kann ich eine Unterbrechung der Stromschleife per Hand erzeugen, wenn ich das denn möchte, um irgendwas zu debuggen. Und dann habe ich da noch so Jumper. Mit diesen Jumpern kann man auch die Ruhegleichspannung quasi auf die Leitung aufprägen. Dann brauche ich im Prinzip auch keine Vermittlung und dann kann ich da ein bisschen das besser auf dem Tisch alles testen. Die Zellplatine, die sieht so aus und ihr erkennt hier 8 Einheiten, die da so ziemlich gleich aufgebaut sind, immer mit 3 Relais. Das sind nämlich meine Schieberegister. Und ihr seht, ich habe jetzt auch für das Spaltenschieberegister 4 solche Flipflops gebaut. Ja, weil ich habe schon das machen wollen mit diesem ABCD. Also diese letzte Spalte wollte ich schon haben und mal gucken, was dann irgendwie die Fritzbox sagt. Also ich wollte, dass die Schaltung das auch kann. Dann habe ich hier links oben 2 Relais zum Initialisieren. Dann habe ich da noch 2 Relais, die mir sagen, wann ich in der letzten Zeile bin. Das brauche ich für die Umschaltung zu diesen Spezialfunktionen ABCD. Genau. Und ihr seht, das ist ja recht kompakt auf so einer Lochrasterplatine. Eigentlich war das als Prototyp gedacht und dann dachte ich so, okay, wie platziere ich das? Ah, das ist wieder echt tight. Ich habe dann echt CAD-Software benutzt, um mir auf einer Lochrasterplatine zu überlegen, wie ich die Sachen anordne und wie ich da die Leitungen ziehe. Und ich habe dann für die Verdrahtung so einen zweistufigen Ansatz gewählt. Einerseits habe ich so Drähtchen gebogen. Das waren ja dann, weil die Speicherzellen, also diese Flipflops immer gleich waren von der Schaltung, habe ich immer die gleiche Form dann mehrfach biegen können und dann da drauf löten können. Und als zweiten Step habe ich dann noch so einen Kabelbaum gemacht. Ich habe leider jetzt nicht so richtig cooles Kabel gehabt. Also wenn jemand so Zugang hat zu so richtig coolen alten Telefonkabeln, ich weiß nicht, mit so Papier ummantelt oder was auch immer, dann meldet euch gerne. Das wäre auch, das wird halt besser passen, ne? Ja, dann habe ich hier noch so ein bisschen auf der linken Seite dieser Zellplatine Sachen dazu gemacht. Nämlich so ein Reset-Taster, da kann ich auch, wenn ich diese Schalter dahinter auf Local schalte, dann habe ich Local Control über diese Signale und dann kann ich das resetten. Ich kann Pulse drücken und die Pulse selber reingeben und ich kann Lichter dazu schalten oder auch nicht. Die Frequenzplatine, die sieht so aus, die habe ich jetzt echt mit heißer Nadel gestrickt die letzten Tage. Also da sind links unten die Oszillatorschaltungen, rechts oben die Relais, die das dann auswählen und links der Übertrager links oben. Und so sieht es dann aus, wenn das an ist. Also das leuchtet schön, das ist auch irgendwie cool. Aber die ist mit heißer Nadel gestrickt und es war mir jetzt irgendwie zu unsafe, das hier bei meinem Aufbau einfach so hinzulegen. Deswegen, ich schließe jetzt das an oder habe das angeschlossen, was ich davor schon immer dran hatte, als ich die Frequenzplatine noch nicht hatte, nämlich diese Anzeigeplatine, die da leuchtet einfach so kurz eine LED auf, wenn eine Nummer gewählt wurde. Ja, so, das waren jetzt die Bilder. Und jetzt will ich mich an der Stelle vielleicht schon mal bedanken. Und zwar einen großen Dank geht raus an Mirvi von der Chaosvermittlung. Der hat mich ja für dieses Thema irgendwie so total heiß gemacht, irgendwie mit diesen Feldtelefonen und mit der Vermittlungstechnik. Dann an Hepster, meinen Kollegen, ohne den dieses Projekt gar nicht entstanden wäre. Großen Dank auch an Sarah vom Connections Museum in Seattle. Der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Connections Museum. Und der ist total awesome, wenn euch so Vermittlungstechnik interessiert. Sehr empfehlenswert. Und dann noch an mein liebes Zeichenhörnchen Alex, was mir diese tollen Graphen und Schaltungen ein bisschen schöner gezeichnet hat, als ich das auf so einem Block mit Hand gemacht habe. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal ein bisschen noch Demonstration und zeige euch, was die Schaltung tut. So, also ihr seht hier dieses Feldtelefon mit dieser Wählscheibe und ich nehme jetzt mal ab, nehme also den Hörer hier auf und ihr seht, meine Schaltung springt an, also Supply ist da und ich zeige euch jetzt, glaube ich, erstmal kurz isoliert diese Schaltung hier drüben, die Zellplatine, also da gehe ich auf konstante 12 Volt und sage mal, ich will Local Control von diesen Signalen haben, also wenn ich jetzt hier diese Taste drücke, kann ich Reset machen und ich kann einzelne Zählpulse reingeben, also ein Puls. Jetzt bin ich in der ersten Spalte, erste Zeile. Und dann kann ich hier so weiterschalten und dann springt es hier um. Jetzt bin ich in der zweiten Zeile, wieder erste Spalte, dritte Zeile und jetzt bin ich in der vierten Zeile und danach habe ich quasi diese Spezialfunktion gemacht. Jetzt bin ich in der vierten Spalte erste Zeile und jetzt bin ich da quasi in so einer Loop. Das war technisch einfacher, das so zu lösen. Ich kann hier auch noch so Auxiliary Lights anmachen, dann sieht man nämlich die beiden Speicherrelais eines Flipflops getrennt und ihr seht dann quasi, wie dann, wenn ich jetzt so langsam drücke, der Speicherinhalt immer so rüberfließt in die nächste Speicherzelle. Ja, okay. Und jetzt gehe ich mal wieder auf Remote Control dieser Signale und auf geschaltete Spannung und mache diese Auxiliary Lights aus. Und jetzt wähle ich mal, und da wähle ich jetzt einfach mal meine Nummer, das ist Goku. Und dann seht ihr auf der Anzeigeplatine, wie da die Nummer gleich aufleuchtet. Und ihr hört ein kurzes Piep, das sind natürlich nicht die DTMF-Frequenzen, das ist nur ein Buzzer, der hier anzeigt, dass die Ziffer gewählt wurde. So, und weil es so schön ist, noch die Null, die ist ja so besonders schön lang. Ja, genau, also das ist meine Schaltung. Und jetzt wäre ich noch für ein paar Fragen zu haben, wenn ihr denn Fragen habt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das war dein Applaus. Habt ihr Fragen?
So. Also aus Interesse, wie viel Strom verbraucht diese Schaltung?
Ui, da fragst du mich jetzt was. Da muss ich jetzt echt raten. Ich habe diese Widerstände da drin, diese Schandwiderstände auf der Zellplatine, und die brauchen schon einiges, muss ich sagen. Also deswegen sind die auch ein bisschen größer dimensioniert. Ich glaube, ich habe 2 Watt Widerstände genommen. Also braucht schon ein paar hundert Milliampere, aber ist auf jeden Fall unter einem Ampere.
Also nicht so unglaublich viel.
Ja, es kommt jetzt darauf an, aber jetzt verglichen mit irgendwie einer Mikrocontroller-Schaltung ist es natürlich mega viel.
Ja
gut, Mikrocontroller
frisst nichts, ja. Danke, danke übrigens.
Ja, gerne.
Ja, noch mehr Fragen hier aus dem Saal? Okay, scheinbar nicht. Also selbst ich als Nicht-Beteiligte habe, glaube ich, so ein bisschen was verstanden, insbesondere als das hier dann leuchtete, ging auch bei mir ein Licht auf. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Danke, dass du sowas machst. Danke, dass du dein Wissen mit uns teilst. Aber da kommt noch eine Frage.
Hi. Wenn du nochmal zurückgehen könntest zu der Zählschaltung. Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum du dafür diese Relais, aber die im Prinzip aus 2 dieser Halteschaltungen, sag ich mal, zusammenbaust. Warum reicht da nicht eine aus?
Ach so, naja, stell dir mal vor, warte, ich suche mal jetzt eine passende Folie aus. Irgendwie hängt gerade die Ansicht, dauert vielleicht kurz. Ja, mega viel. So. Ich will zu dieser Sache hier. Naja, also wenn du keine Trennung hättest dieser Signale, dann würde jetzt bei diesen Relais quasi der Zustand des einen Flipflops quasi in das nächste Flipflop fließen, in das nächste Flipflop, und dann würde quasi die ganze Kette sich irgendwie mit dem gleichen Wert, also den gleichen Wert annehmen. Das heißt, du brauchst irgendwo eine Unterbrechung, sodass das eine Flipflop eine 0 speichern kann, das andere eine 1. Und wenn du jetzt diese Folie nimmst, das ist ja ein Speicherrelais. Alles, was du da reinstopfst, kommt auch sofort wieder raus. Das heißt, hier wäre keine Trennung da. Das heißt, wenn ich jetzt das hier, eine Kette daraus bilden würde und ich würde eine 1 reinschieben, dann wäre die ganze Kette auf 1 plötzlich. Deswegen mache ich dieses Transfer-Relais da oben noch rein, sodass ich quasi eine Trennung schaffen kann, und ich kann die Trennung quasi umschalten. Also entweder ist mein Eingang abgetrennt oder ich trenne meine beiden Speicherrelais, also die blauen Kästen, voneinander, dass quasi das Eingangsspeicherrelais einen anderen Wert haben kann, nämlich den, der reinkommt, als das Ausgangsspeicherrelais. Ja.
Gut, dann aber jetzt vielen Dank. Einmal nochmal einen großen Applaus für Goku.
Dankeschön.